Auf dem Rückweg, wir kamen gerade am Phantasialand vorbei, fragte ich ihn, du Klaus, sollen wir nicht doch mal irgendwie heiraten? Wäre vielleicht gar nicht so blöd. Und dann sagte er, ich glaube lieber nicht. Und dann gab ein Wort das andere und sonntags morgens um 10 Uhr zieht er die Tür hinter sich zu und ist weg. Wir haben dann auch nie wieder gesprochen. Also ich weiß bis heute nicht, warum.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn ich spreche gleich mit einer Frau, die in der Krise ihres Lebens den Neustart im Ausland gewagt hat. Wie sie das geschafft hat, wird sie mir gleich erzählen. Ja, herzlich willkommen zum Auswanderer-Podcast, wo du, wenn du auswandern möchtest, viele Tipps und Inspiration bekommst oder wo du dich einfach auch nur wegträumen und spannende Lebensgeschichten von Menschen im Ausland hören kannst. Mein Name ist Nicolas Kreuter und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, denn so können noch mehr Menschen den Podcast finden. Wenn du auch auswandern möchtest, dann empfehle ich dir außerdem, meinen Newsletter zu abonnieren. Das geht auf der Webseite derauswandererpodcast.de. Dort bekommst du in regelmäßigen Abständen spannende und interessante Infos rund ums Auswandern. Wie schon in der letzten Folge angekündigt, reisen wir heute in Gedanken an die Ostküste der USA, genauer gesagt nach Cape Coral im Staat Florida. 190.000 Menschen leben dort, direkt am Golf von Mexiko. Cape Coral ist vor allem für seine zahlreichen Kanäle bekannt und natürlich für das tolle, warme Wetter. Deshalb wohnen inzwischen auch viele deutsche Auswanderer in Cape Coral. Und eine von ihnen ist
mein Podcast.
Ja, mein Podcast ist Sonja Boss. Sie ist 53 Jahre alt und im Juli 2018 mit ihrer Tochter nach Cape Coral ausgewandert. In ihrem alten Leben war Sonja in Deutschland erfolgreiche Managementtrainerin und Personal Coach. In den USA hat sie ihre eigene Ferienhausvermietungsfirma Florida First Class Villas gegründet, die sie zusammen mit ihrer Tochter führt. Sonjas Auswanderung kam ziemlich überraschend. Was da genau passiert ist, wird sie jetzt dann gleich erzählen. Und vielleicht hast du von Sonja Boss auch schon mal gehört, denn sie hat sich bei ihrer Auswanderung von der Sendung Goodbye Deutschland auf Vox begleiten lassen. Auch dazu kommen wir gleich. Aber erst einmal viele Grüße nach Cape Coral und hallo Sonja.
Hallo Nicolas, schön, dass ich dabei sein darf.
Sonja, Florida, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du?
Du, aktuell sehe ich so ein paar Schäfchenwolken, blauen Himmel und ich habe tatsächlich eine Palme hier vor dem Bürofenster stehen. Ja, das ist also so alles, was für Florida spricht.
Okay, was sind die Temperaturen gerade, damit du uns noch ein bisschen neidisch machen kannst?
Aktuell haben wir es 29 Grad jetzt heute, ja.
Deine Auswanderung, die kam, glaube ich, ziemlich überraschend. Darüber sprechen wir gleich. Ich würde gerne bei dir vorne anfangen und zwar bei deinem alten Leben in Deutschland. Kannst du mir mal beschreiben, wie das ausgesehen hat? Was hast du gemacht? Wo habt ihr gelebt?
Ich versuche das jetzt mal in Kürze, weil es sind ja schon mehr als 5 Jahrzehnte, die ich auf der Welt bin. Ich bin geboren im Westerwald, sehr beschaulich. Bin dort aufgewachsen. Mit 18 bin ich von zu Hause raus. Habe gelernt, Industriekaufmann, war in verschiedenen touristischen Unternehmen und habe mich dann sehr früh selbstständig gemacht. Mein erstes Training hieß damals Umgang mit Beschwerden am Telefon.
Oh.
Kostete 80 Mark, werde ich nie vergessen. Und habe dort einfach weitergemacht. Also habe viele, viele Trainings gemacht, wahnsinnig spannende Projekte. Vapiano, die Adlon-Eröffnung, das Atlantik-Hotel mit begleiten dürfen. Urschalarab, Douglas, ja. Und habe irgendwann auch Einzeltraining für Schwererziehbare gemacht. Also man nennt das heute, glaube ich, Coaching. War niemals Speaker. Ich bewundere diese Leute, die da auf der Bühne stehen und rufen, Chaka, wir schaffen das. Das bin ich nicht unbedingt. Ja, das war mein Leben. Ich habe die letzten 12 Jahre meines Lebens in Euskirchen verbracht. Für die, die sich auf den Autobahnen eher auskennen, da wo die A1 aufhört. Also sie fängt irgendwo bei Bremen, glaube ich, an und hört in Euskirchen auf. Da habe ich gewohnt mit meinen Kindern, Hund, Katze und damaligen Lebensgefährten.
Und man muss ja sagen, du warst ja mit dem, was du jetzt auch gerade relativ schnell erzählt hast, du warst sehr erfolgreich in dem Bereich, in dem du gearbeitet hast. Du hast vorhin gerade auch ein paar Unternehmen genannt, also du warst gut gebucht, du hast wahrscheinlich auch viel Geld verdient in dieser Zeit.
Ja, ich kann, die Sabine Askodom, das ist eine ganz liebe Kollegin unten in München, die wurde mal gefragt, warum sie, ich glaube, 700 Euro die Stunde nimmt. Und daraufhin hat sie geantwortet, dafür habe ich 25 Jahre gebraucht, um zu diesem Stundensatz zu kommen. Ich hatte nachher einen Tagessatz von circa 2.500 Euro. Ja, ob ich gut bin oder nicht, das können ja nur die Leute beurteilen, die mich da so tagelang ertragen mussten. Mir hat's ganz viel Spaß gemacht, Leuten was zu geben, die zu begleiten in ihrer Entwicklung. Ich habe heute noch einen sehr guten Kontakt zu vielen, 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 ich würde jetzt fast sagen Hunderten von Menschen, die ich so über die letzten 3 Jahrzehnte kennenlernen durfte und begleiten durfte auch. Das ist, also ich glaube, das ist einer der schönsten Berufe, den man machen kann, Trainer, ja, zu sein.
Und jetzt fragen sich natürlich viele, ein Traumjob, man verdient gut, du hast auch in einem schönen Haus gelebt, mit deiner Familie zusammen. Jetzt fragen sich natürlich viele, warum wandert so jemand dann aus, wo er doch eigentlich ein fast perfektes Leben hat?
Ja, also ich glaube, das Leben war zum Schluss nicht mehr ganz so perfekt, das sage ich so jetzt in der Retro-Perspektive. Ich hatte schon so vor 4, 5 Jahren mal das Gefühl, ich kann nicht mehr, weil als Trainer und als Coach gibst du den Menschen halt sehr viel und das tust du mit voller Leidenschaft. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, ich kann mich selber nicht mehr reden hören. Hab weitergemacht und dann kam ja an Ostersonntag, da gibt's auch eine schöne Beigeschichte, kommen wir später vielleicht noch bei, an Ostersonntag den Tag zuvor quasi schon die Frage an meinen damaligen Lebensgefährten, die wurde gestellt von meinem Cousin auf der Beerdigung meines Lieblingsonkels. Sag mal, seid ihr eigentlich verheiratet? Und ich antwortete, nee, haben wir noch keine Zeit zu gehabt, wir waren 12 Jahre zusammen. Und auf dem Rückweg, wir kamen gerade am Phantasialand vorbei, fragte ich ihn, du Klaus, sollen wir nicht doch mal irgendwie heiraten? Wäre vielleicht gar nicht so blöd. Und dann sagte er, ich glaube lieber nicht. Und dann gab ein Wort das andere und sonntags morgens um 10 Uhr zieht er die Tür hinter sich zu und ist weg. Wir haben dann auch nie wieder gesprochen. Also ich weiß bis heute nicht, warum. Er war weg.
Und hast du mal drüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn du diese Frage nie gestellt hättest?
Das ist eine gute Frage, Nikolas. Nein, tatsächlich nicht. Nein, habe ich nicht drüber nachgedacht. Vielleicht wäre es weiter so gelaufen, wie es bisher lief. Also das Leben war vielleicht gewöhnlich angenehm. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig ausdrücke. Wir hatten uns, ja, man nennt das so eingesetzt oder so gesetzt. So, es war halt nichts Spannendes. Ja, gewöhnlich angenehm, glaube ich. Ich glaube, das kennen viele Paare, die beieinander sind. Man gibt sich nicht mehr so eine Mühe. Es ist alles eingespielt. Ich sehe das heute etwas anders. Damals, an dem Ostersonntag, brach für mich wirklich die Welt weg unter meinen Füßen. Die war nicht mehr da.
Jetzt ist ja aber das ja die eine Seite, das Privatleben, was dann wegbricht, wo jetzt vielleicht auch andere sich überlegen, okay, das ist natürlich jetzt eine schwierige Zeit. Auch jeder, der eine Trennung hinter sich hat, kann das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Wie kam es denn aber dazu, dass du wirklich dann so einen Cut machst und sagst, ich will jetzt eigentlich mein altes Leben, also dein Euskirchen gar nicht mehr, ich will meinen alten Job gar nicht mehr und ich will eigentlich mein Heimatland irgendwie auch gar nicht mehr?
Also eins nehme ich vorweg, es hat nie etwas damit zu tun, dass ich Deutschland nicht liebe. Es wird immer meine Heimat bleiben. Ich finde, Deutschland ist ein großartiges Land. Es ist ein recht sicheres Land und ich glaube, man kann dort ein recht angenehmes Leben führen. Im Grunde ergab sich das schon an diesem Ostersonntag, denn anstatt meine beste Freundin oder meine Kinder, die nicht da waren, an dem Tag anzurufen, habe ich meinen Bruder angerufen, der hier in Cape Coral war. War völlig aufgelöst. Ich sehe das noch wie heute und sage, Rainer, vielleicht hat Florida mich ja schneller, als ich dachte. Und es war immer so geplant, irgendwann in Rente kaufe ich mir da ein Haus, gehe da über die Wintermonate hin und im Sommer bin ich in Deutschland. Und aus diesem Satz, dem ich meinen Bruder da so entgegenschleuderte am Telefon, meine Mutter war damals auch hier in Florida bei ihm, die hat erst 6 Wochen später davon erfahren. Also ich war wirklich, heute glaube ich, würde ich sagen, das war eine Depression. Ja, und aus diesem Satz heraus hatte sich plötzlich eine Idee in meinem Kopf festgesetzt. Ich habe dann mit meiner Tochter, die mir in der Zeit eine unglaubliche Stütze war, lange gesprochen. Und dann habe ich gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Meine Tochter fand die Idee gut. Und dann war die Entscheidung, ich kann sie jetzt ziemlich genau sagen, Ostersonntag muss Mitte April gewesen sein. Am 31. Mai haben wir die endgültige Entscheidung getroffen, wir gehen.
Wow. Mhm. Und wie hat da dann der Rest auch reagiert, also auch der Rest der Familie, als sie dann das gehört haben? Haben dann nicht die meisten gesagt, willst du dir das nicht nochmal überlegen?
Nein, keiner. Die wussten alle, wenn eine Sonja sich was in den Kopf gesetzt hat, dann kriegst du die da nicht mehr von weg. Mein Bruder hat gerade letzte Woche noch gesagt, ich hätte nie gedacht, dass du das überhaupt machst. Nein, also auch meine Mutter, die ich bewundere, ja, die war damals, wie alt war sie denn? 86, als ich die Entscheidung getroffen habe. Oder ja, 86. Mit keiner Sekunde gezögert. Die hat gesagt, Sonja, mach. Alle meine Freunde haben mich unterstützt. Jeder. Damals die Vorstandsvorsitzende der Douglas AG, die Claudia, mit der ich mich sehr gut verstand, die rief mich an und sagte, Sonja, wenn das einer packt, dann bist du das. Und ich immer so, um Gottes Willen, ihr sagt alle, das wird gar nicht so einfach. Aber Umfeld hat total positiv darauf reagiert. Ich hatte eine mega Unterstützung. Also das war, so, weißt du, mit 2,5 Jahren Abstand oder 3,5 Jahre jetzt schon Abstand betrachte, dann denke ich, was für großartige Leute. Ja.
Ich habe noch eine Frage und zwar würde ich gern nochmal darauf zurückkommen, dass du ja, das hast du vorhin auch erzählt, natürlich Leute persönlich in ihrem Weiterkommen unterstützt hast und dass das total viel auch dir abgefordert hat. Auf der anderen Seite frage ich mich, jemand wie du, wie coacht der sich dann selber oder holt der sich irgendwo einen Coach, der ihm dann hilft, jetzt so ein Ziel zu erreichen? Oder wie bist du da vorgegangen?
Ja, wie soll ich das sagen? Also ich habe ja 25 Jahre oder fast 30 Jahre den Leuten versucht beizubringen, ihr braucht Ziele im Leben. Und sobald ihr dieses Ziel habt, macht ihr einen Plan, wie ihr dieses Ziel erreicht. Als wir die Entscheidung getroffen haben, ich habe ja einen Flipchart bei mir zu Hause im Büro stehen gehabt, habe ich mir das Ziel aufgeschrieben. Am 1. Juli 2018 bist du in Florida. Und dann habe ich einen Plan gemacht in Form einer Excel-Tabelle. Und das klingt echt doof, aber ich habe dann nachher nur diesen Plan abgearbeitet.
Also ist das auch ein Tipp, den du Leuten gibst, wenn sie sich auch Ziele setzen? Also einen genauen Stufenplan zu machen?
Ja. Ja, schreib's dir auf. Also muss ja jetzt nicht Excel oder PowerPoint oder hau mich tot. Es reicht im Grunde ein Block und ein Stift. Wichtig ist, finde ich nach wie vor, so gehe ich auch hier mit meinem Unternehmen um, setz dir einfach klar messbare Ziele, die du für dich messen kannst. Also dich muss dann auch der Rest der Welt nicht interessieren. Es geht ja in erster Linie mal um dein eigenes Glück. Und ich finde, Menschen, die glücklich sind, die können das auch anderen weitergeben. Aber setz dir dieses messbare Ziel und überleg dir einfach, wie du das erreichen könntest. Und wenn du sagst, okay, der Plan, der macht Sinn, dann geh ihn. Geh ihn konsequent. Das habe ich gemacht.
Also jetzt steht da auf dieser Liste Juli 2018 Florida. Die Frage ist nur, wie und was macht man da dann eigentlich? Stand das auch in dem Plan drin?
Nein.
Okay.
Also, ich wusste, ich will rüber und dann habe ich erst gedacht, so machst du weiter Trainings. Du bist ja ganz gut und Englisch kannst du ja so einigermaßen und machst einfach weiter Trainings. Das habe ich ganz schnell wieder verworfen. Dann gab es hier schon einen Makler, der sagte, dann kommst du zu mir. Und da hätte ich ein Franchise kaufen müssen. Das hätte mich $400,000 gekostet. Und dann habe ich gedacht, hast du so viel Geld nicht? B, investierst du das lieber, wenn du es hättest, in mich selber. und habe gedacht, oh, vielleicht könnte Cape Coral die 6817. Ferienhausagentur gebrauchen und den 100.000. Makler. Dann habe ich mir überlegt, Makler, ja, schon ein geiler Job. Und dann habe ich es einfach gemacht. Also ich habe mich im Online-Kurs angemeldet und da gibt es so eine ganz nette Nebengeschichte. Möchtest du die hören?
Gerne.
Also ich meldete mich dann an, schon im Sommer 2017, zu einem Online-Kurs für die Real Estate License. Dachte bis dahin, mein Englisch sei okay. Bin dann bei Graham Bonney, also das ist der Sänger der Wähle, Dry Dry Dry, auf dem Telefon, ja, unser Altrocker, war bei dem zu Hause und sagt, Graham, du, ich muss dich mal was fragen. Er sagt, hör, was denn? Ich sag, kannst du mir mal sagen, was ein Kondomium ist? Da sagt er, what? Ich sag, ein Kondomium. Er sagt, ja, wie kommst du? Ich sag, du, da in diesem Maklerkurs, da fragen die mich immer nach Kondomium. Dann sagt er nur, oh, Sweetheart, geh du mal nach Florida. Du bist ja Star-Makler, wenn du Kondomiums verkaufst. Und ich sag, was heißt das denn jetzt? Er sagt, ja, du meinst Kondominiums. Ich sag, what? Das Wort konnte ich gar nicht aussprechen. Das war mein Startpunkt. Mein Englisch war grottenschlecht. Das wusste ich aber nicht. Ja, und ich habe sie dann, also, du hast ja ein Haus zu verkaufen, deine ganzen Klamotten zu verkaufen, Versicherung auflösen und Gott, was nicht alles. Meine Tochter mitten im Abitur. Und ich habe dann am 27. Dezember 2018, das wäre der Geburtstag meines Papas gewesen, die Lizenz bestanden. Ja.
Und würdest du sagen, war das jetzt eher Zufall oder hast du da richtig für gebüffelt auch?
Also es gab kein Weihnachten 2018. Ne? Ich glaube, ich habe 2 Tage durchgängig gelernt, alle möglichen Online-Tests, die ich finden konnte, und bin dann in dieses Staatsexamen mit der Einstellung, du kannst es ja in 30 Tagen wiederholen. Ich bin da rein, dann gibt es 100 Fragen und irgendwie war ich schon bei Frage 104 und dann habe ich diese Frau gerufen, die da Aufsicht hat. Und dann kam sie und sagte, ja, du musst hier und da drauf drücken. Und dann weiß ich, bin ich aus dem Raum raus und habe gesagt, okay, ich sehe dich dann Ende Januar. Und er sagte, nee, warte mal, ich guck mal, ob du bestanden hast. Und ich sagte, war der erste Versuch, ich gehe wieder. Und dann sagt die, you passed. Und ich so, passed heißt, du hast halt verpasst, du bist raus. Nicht bestanden.
Nicht ganz, nee.
Okay, raus und die kommt mir hinterher und sagt so, you passed. Und ich so, ach scheiße, passed heißt ja, ich habe bestanden und breche dann in Tränen aus. Und dann hat die gedacht, die spinnt, die Alte. Also ich hatte es bestanden beim ersten Mal, ja.
Wow. Das heißt, das hast du aber vorher, diese Prüfung hast du vorher gebraucht, damit du als Makler Ferienhäuser in Florida vermieten darfst.
Nein, das durfte ich tatsächlich schon vorher. Ich habe im Februar 2018 war ich mit meiner Mama hier in Cape Coral und habe dann alles vorbereitet, Bankkonten eröffnet, ein Haus gesucht zur Miete, so alles, was du so wissen musst und machen musst. Habe auch die Firma schon eröffnet und habe dann in Deutschland auch schon Marketing gemacht für die Firma. Dann sind wir im Juli rüber. Und meine Tochter und ich haben dann das erste halbe Jahr 7 Tage die Woche Klinken geputzt. Also es war wirklich auch für mich eine ganz neue Erfahrung. Hier kannte mich ja keiner.
Das heißt, ihr habt Häuser gesucht, die ihr vermieten könnt?
Genau. Sind überall hin, haben Visitenkarten und Doorhänger und sind zu möglichst vielen Veranstaltungen und ja, ich habe ganz viel Werbung, ganz viel Marketing gemacht und plötzlich lief's. Also ich habe im ersten Jahr rund 300 Reservierungen gehabt in den paar Häuschen, die ich habe. Habe im letzten Jahr auch 14 Häuser verkauft. Also es zahlt sich immer aus, wenn du neu startest. Ich glaube, das ist jetzt auch so ein Tipp mal am Rande. Wenn du in einem fremden Land neu startest, dann musst du dir einfach bewusst sein, das ist kein Ponyhof. Ja, also du rackerst schon 10-12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.
Was ja viele auch als Hürde sehen, das wollte ich dich jetzt auch fragen, ist natürlich die Aufenthaltsgenehmigung. Wie hast du das gemacht?
Ich habe am Anfang auch überhaupt nicht durchgeblickt. Ich wusste, ich brauche irgendein Visa. Und dann kam relativ schnell, ich brauche ein Investorenvisa, das nennt sich hier in den Vereinigten Staaten E2. E5 gibt's auch, da musst du, glaube ich, mittlerweile Millionen investieren. Das Geld hatte ich nicht, also E2. Hab mir einen Anwalt genommen, einen Immigration-Anwalt. Ob ich das nochmal so tun würde, weiß ich nicht, aber ich habe ihn genommen. Hab dann gesagt, meinen Businessplan, den schreibe ich selber. Das überlasse ich nicht irgendeinem Anwalt. Nichts gegen Anwälte, das sind tolle Menschen, aber das wollte ich selber schreiben, weil er auch für mich so als Richtung gelten sollte. Hab das gemacht. Und dann sagte der Anwalt, nein, also bist du mit Ferienhausvermietung, wir sollten mal nur auf 2 Jahre beantragen. Und ich so, ich investiere doch nicht so viel Geld. Wir beantragen das Visa für 5 Jahre. Und er so, nein, das wird abgelehnt. Und ich so, das ist mir egal. Ich war der zahlende Kunde, er hat es für 5 Jahre beantragt. Und am 1.11.2018 bin ich nach Deutschland zurückgeflogen, hatte den Konsulatstermin in Frankfurt, bin dorthin gefahren und habe gedacht, scheiße, Sonja, so eine Scheiße. Du hast dem gesagt, 5 Jahre. Der hat dir gesagt, das wird zu 80% abgelehnt. Scheiße. Die Shirin sitzt in Florida. Du kommst da nicht mehr rein. Bin dann auf dieses Konsulat und dann hat die Frau mir 2 Fragen gestellt. Warum ich 2 Fahrzeuge hätte und wo meine Tochter sei. Beide konnte ich beantworten.
Inwiefern 2 Fahrzeuge? Woher wusste die das?
Weil das im Businessplan auch mitstand. Also okay. Die schauen sich schon die Unterlagen an, die du einreichst. Und du musst auch Rechnungen und so etwas dann schon vorlegen. Und meine Tochter war eben hier, weil sie sich um Universitäten kümmern wollte. Dann gucken die dich ganz böse an und tippen so auf ihrer Tastatur. Und dann, ich so, scheiße. Und dann sagt sie, ja, dann stelle ich Ihnen das Visa aus. Ich sage, was? Ja, ich stelle Ihnen das aus. Ich sage, das glaube ich nicht. Doch. Ich sage, wie lange? 5 Jahre. Ich sage, was? Und ihr merkt das schon, ich bin also sehr dicht am Wasser gebaut und dann fing ich wieder an zu heulen. Und dann sagt sie, warum ich heulen würde. Ich sage, weil ich so überrascht wäre, das und das hätte der Anwalt gesagt. Und dann sagte sie, sagen Sie mal, wer hat Ihren Businessplan geschrieben? Und ich so, bloß nichts Falsches erzählen, Sonja. Und ich so, ich. Eigenlob stinkt, aber ich muss es sagen. Sie sagte, ich wünsche Ihnen viel Glück dabei. Das ist der realistischste Businessplan, den ich je gesehen habe. Und ich weiß, Sie schaffen das. Wow. Und dann hatte ich mein Visa. Ja.
Also deswegen, ich wollte dich auch gerade fragen, was du glaubst, was am Ende der ausschlaggebende Punkt ist. Aber offenbar schauen die sich dann sowas genau an und eruieren, ob das überhaupt eine Chance hat oder ob da einfach der nächste Träumer versucht, in den USA was aufzubauen.
Genau, also die USA und das Einwanderungsgesetz, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, ist es gar nicht so schlecht. Die möchten Leute hier haben, die helfen, die Wirtschaft des Landes am Laufen zu halten. Also Investoren, Künstlerwiesen, Entsendungswiesen, das wird alles, denke ich mal, die ersten Zeichen hat es ja schon gegeben, in den nächsten Jahren etwas mehr eingestampft werden. Und es bleibt das Investorenvisum. Du musst ungefähr $100.000 nachweisen an Kapital. Das ist nicht wenig. Jetzt weiß man vielleicht auch, warum ich alles in Deutschland verkauft habe. Die USA ist sehr teuer, also insbesondere hier Florida oder New York oder Kalifornien, also so die Wunschorte Nummer 1, sage ich jetzt mal, der Europäer, ist extrem teuer. Das heißt, du brauchst ein gewisses Kapital und die wollen, dass du das hier sehr ernsthaft betreibst, also keinen Urlaub machst. Tust du das allerdings? Ich habe jetzt per Zufall mit jemandem gesprochen, die arbeitet bei Homeland Security, die schauen sich sowas ja auch dann nochmal an. Und sie sagte, Sonja, mit deinen Zahlen, du musst dir überhaupt keine Sorgen machen, dass dein Visa verlängert wird. Also ich glaube, wenn man ernsthaft ist und das wirklich ernsthaft möchte, dann kann man das hier mit Fleiß schaffen. So die typisch deutschen Disziplinen, ja. Fleiß und Pünktlichkeit sind hier echt, ja, das musst du schon können, ne?
Jetzt hast du vorhin erzählt, ihr habt die ersten Tage, ersten Wochen 10, 12 Stunden am Tag gearbeitet, habt euch eine Kartei an Kunden aufgebaut. Wie ist die Situation heute? Also ihr habt, glaube ich, ein eigenes Büro auch, eine eigene Location mit Angestellten. Wie würdest du jetzt sagen, auch nach der kurzen Zeit, das muss man ja auch mal sehen, normalerweise würde man ja sagen, du brauchst mindestens Geld, um 2 Jahre durchzuhalten, bevor du das Business richtig ans Laufen bekommst. Wie ist das bei dir angelaufen jetzt?
Also zum ersten, Nikolas, bin ich absolut bei dir. Ich hatte für die ersten 2 Jahre Verluste eingeplant im Businessplan. Gott sei Dank sah es nach einem halben Jahr schon anders aus. Es gab jetzt so ein bisschen den Einbruch im März durch, ich will das Wort schon gar nicht sagen. Du weißt, was ich meine.
Also, ja, wir lassen das weg.
Ja, wir lassen das piep. Also ich sag mal so, die letzten 5 Monate streichen wir mal, was die Ferienhausvermietung angeht. Das war eine Katastrophe. Allerdings ist dann der Immobilienmarkt hier explodiert. Und es gibt gar nicht so viele Häuser, wie Häuser gesucht werden. Also völlig crazy. Im Nachgang, ich hatte immer gesagt, ich möchte 25 Häuser in der Ferienhausvermietung haben. Die habe ich vor circa einem halben Jahr erreicht. Also Haken dran. Ich möchte maximal 20 Häuser in der Hausverwaltung haben. Ich habe jetzt aktuell 13, was aber auch dick reicht. Und ich möchte als Maklerin 3 bis 4 Häuser verkaufen pro Jahr. Liege ich drüber, Haken dran. Das nächste Ziel, was ich mir gesetzt habe, ist, einmal in der Woche einen Tag für mich zu haben.
Das heißt, wie sieht der Alltag denn jetzt aus?
Ich bin morgens hier so um 7:45 im Büro. Und meistens lasse ich mich überraschen. Ja, alle die, die mich jetzt kennen, die sagen, die hatte doch nicht alle 25 Jahre, hat die mir was anderes beigebracht. Also meistens lasse ich mich wirklich überraschen, so was kommt. Ich habe natürlich einige Termine, wir nennen das Showings, also wenn ich Menschen Häusern zeige, angeht. Aber hier ist jeden Tag was anderes. Dann kommt eine Reservierung rein, dann hast du einen Wasserrohrbruch in irgendeinem Haus, dann kommt jemand, der will ein Haus verkaufen oder kaufen. Oder du denkst, ach, es wäre mal schön, eine andere Webseite zu kreieren. Also mir wird es nicht langweilig, sage ich mal so. Und so abends oder nachmittags um 4 gehe ich nach Hause, esse dann zum Mittag, mache dann das Handy auch wirklich mal für eine Stunde aus. Und ja, im Grunde ist dann mehr oder weniger Freizeit. Also natürlich checkst du mal deine E-Mails noch, bevor du zu Bett gehst. Und mein Handy ist halt 24 Stunden an 7 Tagen an und ich bin auch erreichbar.
Was würdest du sagen, weil du gerade auch vorhin erzählt hast, dass das natürlich schon jetzt die x-te Maklerin ist oder das die x-te Ferienhausvermietung. Was würdest du sagen, ist jetzt am Ende der Punkt, warum das bei dir so gut angelaufen ist? Also ist es wirklich dieses deutsche Image, was man da mitbringt von Verlässlichkeit, von Pünktlichkeit und so weiter?
Also das, was mich, das ist also eine sehr gute Frage, ob das wirklich jetzt ist, weil ich deutsch bin. Nein, erstmal glaube ich, mein Bruder hat mal gesagt, ich wäre ein Menschenfänger. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Ich glaube, ich bin grundsätzlich brutal ehrlich. Also das zeichnet sich dann vielleicht aus, gerade wenn es um große Investitionen geht, wie Hauskäufe oder Hausverkäufe. Wir können ja hier ganz anders als in Europa sehr tief in die Häuser reinschauen. Und wenn ich ein komisches Gefühl kriege bei einem Haus, dann sage ich das meinem Kunden auch und sage, du, da müssen wir nachrecherchieren, weil irgendwie scheint mir das nicht geheuer. Das, glaube ich, zeichnet mich aus. Was mich hier, und wir haben hier sehr, sehr viele deutsche Leben und sehr viele deutsche Makler, was mich hier mega, mega erschrocken hat, ist der Neid und die Missgunst in der deutschen Community. Ich war vorgewarnt, aber das ist, also wie sich Deutsche im Ausland gegen, also ich weiß nicht, ob das ein, ne, mögen Sie dir das schreiben bitte, lieber Nikolas, ob das jetzt ein typisches Florida-Problem ist oder ob es das auf der ganzen Welt gibt. Ich würde so ticken vom Herzen her, man ist fern der Heimat, man soll hier sehen, dass man eine gesunde Community aufbaut, die sich gegenseitig unterstützt. Das ist hier unterhalb der Deutschen nicht möglich. Das ist erschreckend.
Weil die in dir dann Konkurrenz sehen oder warum?
Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Also ich meine, ich habe mittlerweile viele amerikanische Freunde und man geht ja auch nicht ins Ausland, um mit Deutschen zusammenzuhängen. Ich kann es dir nicht sagen. Keine Ahnung, ich komme da nicht dahinter, ich kann es dir nicht sagen. Es gibt natürlich löbliche Ausnahmen. Man ist da auch befreundet. Zum Beispiel die Claudia Norberg sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Die würde ich jetzt zu meinem Freundeskreis wirklich zählen, weil sie ein ganz liebenswertes Wesen hat und Neid und Lügen einfach nicht kennt. Also es sind Fremdworte für sie. Aber ansonsten hier so geht's echt ab. Ja, also sollen sie dir mal schreiben, ob das in Sri Lanka, in Brasilien, in Kanada auch so ist oder in Mallorca. Hier ist es definitiv brutal arg.
Wie wird man denn auf der anderen Seite von den Amerikanern aufgenommen als Deutsche?
Ja, das ist, die Amerikaner lieben Deutschland und die lieben auch meinen deutschen Akzent. Ich selber hasse den wie die Pest. Meine Tochter, by the way, hat überhaupt keinen Akzent mehr. Amerikaner lieben alles, was deutsch ist. Das, also, ich bin noch nicht dahinter gekommen, warum, aber sie finden das alles ganz toll.
Gab es denn in dieser Zeit, in der du jetzt mit deiner Tochter in Florida bist, auch mal eine schwierige Situation? Also jetzt mal abgesehen davon, dass man natürlich auch ein Business aufbaut und viel zu tun hat. Oder würdest du sagen, lief das bisher relativ reibungslos?
Erschreckenderweise lief das bisher reibungslos.
Hast du nicht erwartet?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe mir das bedeutend, also wie ich eben ja schon sagte, also der Businessplan sah vor 2 Jahren Verluste schreiben, bevor ich überhaupt irgendeiner Form mal einen Dollar verdiene. Meine Tochter und ich haben gemeinsam letztes Jahr ein Haus gekauft hier, ein kleines, aber ist uns. Es gibt wirklich, also ich müsste mir irgendwas aus den Fingern ziehen. Nein, also echt, es läuft, sagt der Kölsche, weißt du, es läuft.
Wenn jetzt Leute zuhören, weil ich glaube, du bist ja echt ein super Beispiel, das muss jetzt natürlich, oder bei vielen wird es wahrscheinlich nicht so positiv laufen, aber ich glaube, weil du halt auch von deiner Art halt einfach so eine positive Grundeinstellung hast und wahrscheinlich viel positiver auch an Dinge rangehst, als das andere tun, wollte ich dich fragen, was du jetzt Menschen für Tipps gibst, die jetzt auch sagen, oh ja, Florida, da würde ich mal gerne hin und mir auch ein eigenes Business aufbauen.
Ich glaube, in deiner Frage war schon die richtige Antwort. Also egal, in welches Land du auswanderst, glaube ich, brauchst du ein großes Maß an Optimismus und musst Dinge eher positiv als negativ sehen. Das Glas sollte immer eher halb voll als halb leer sein. Also Menschen, die zu Depressionen neigen, müssen sich das, glaube ich, echt 3-mal überlegen, ne? Die nach Florida kommen wollen, und ich habe ja vor allen Dingen nach der Sendung auf Vox ganz viele Anfragen. Es ist nach wie vor möglich. Die meisten schreiben mich dann an. Ich würde immer sagen, macht euch einen realistischen Plan. Macht euch auch einen Plan B, einen Plan C. Also überlegt euch alle Eventualitäten wie so ein ADAC-Schleuderkurs, ne? Also was tust du, wenn dein Wagen ausbricht? Also überlegt euch das. Macht euch dafür einen Plan. Weil dann wirft, also ich glaube, das Schlimmste, was dir in der Auswanderung passieren kann, ist, da kommt irgendwas total überraschend und du bist wie paralysiert, weil du nicht weißt, was du tun sollst. Also wie bei einem ausbrechenden Auto. Ich glaube, das ist so ein ganz gutes Bild. Überlege dir, was du tun willst, mach den Plan und am besten rufst du mich dann an und fragst mich, ob der Plan realistisch ist. er muss durchziehbar sein.
Ja. Aber hast du denn Notfallpläne auch gehabt? Oder ja, hast noch einen?
Klar. Also es ist nicht Plan A, wo ich heute bin. Ich wollte zum Beispiel nie Hausverwaltung machen. Irgendwie fragten die Leute mich, kannst du auch mein Hausverwalter sein? Und ich so, boah, Hausverwalter wollte ich immer schon mal sein in meinem Leben. Aber es macht Spaß. Ich wollte zum Beispiel die Ferienhäuser selber reinigen und damit Geld verdienen. Das habe ich genau 3-mal gemacht. Danach habe ich gesagt, nö, sollten besser andere. Also man plant am Anfang viel, was man vielleicht tun könnte. Und dann kommt es anders, als man denkt. ich glaube, das ist einfach das Leben, ne? Was hat ja jeder schon mal durch. Wichtig ist, dass man ja einfach fangt doch mit euren Ideen auch was an. Also ne, Ziel setzen, Plan machen, go. Hab einen Plan Z in der Tasche, dass sich so schnell nichts aus der Bahn wirft. Und was für Amerika gilt, ich weiß nicht, ob das für andere Länder in der Welt auch so gilt, du brauchst halt hier wirklich Kohle. Also viele denken sich, ach, ich eröffne jetzt mal eine Eisdiele oder ich mache eine Boutique auf. Das geht hier nicht so einfach, ja.
Du hast vorhin noch die Vox-Sendung erwähnt. Und zwar geht es da natürlich um Goodbye Deutschland. Vielleicht haben dich da auch schon einige vorher gesehen, vielleicht andere noch gar nicht. Deswegen wollte ich mir das eigentlich auch so ein bisschen zum Ende hin aufsparen, dass die Leute, die deinen Weg auch noch im Bild mitverfolgen wollen, können das auch tun. Den Link zur Sendung packe ich auch in die Podcast-Beschreibung rein. Vielleicht kannst du da noch kurz was zu erzählen, zu deiner Erfahrung in der Sendung Goodbye Deutschland mitzumachen.
Okay, also ich habe es gemacht, muss ich ja zu meiner Schande gestehen, weil ich gedacht habe, ich bin ein riesen Goodbye Deutschland-Fan immer gewesen. Conny Reimann war mein Riesenvorbild, weil einfach ein geiler Typ. Und als es dann soweit war und eine der übrigens 7 Produktionsgesellschaften kam auf mich zu und sage ich, du Bernd, er hieß dann Bernd, der Redakteur, und sagt, Bernd, habt ihr den Michael Wendler produziert? Und dann sagt er, nein. Dann sage ich, gut, dann können wir weiterreden. Aber ich möchte zeigen, wie es wirklich ist, auszuwandern. Also das ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und da fließen auch viele Tränen. Also das Hoch und Tiefs. Und ich werde keinesfalls ein Drehbuch akzeptieren. Und so war es dann auch. Also wir hatten kein Drehbuch. Die Redakteurin, die es dann zum Schluss bearbeitet hat, die Jule, die hat in meinen Augen einen grandiosen Job gemacht, weil sie wirklich, wir haben nichts dazu gedichtet, nichts weg. Es war genau so, wie es aufgezeichnet wurde, ist es ausgestrahlt worden. Das macht mich sehr stolz. Ich glaube, da kam auch rüber, dass wir eben nicht immer so happy und positiv sind, sondern dass es viele Tränentäler gab. Und womit ich nicht gerechnet hätte, ich hatte es mir erhofft, aber nicht damit gerechnet, war der Marketing-Effekt. Also bei der ersten Ausstrahlung 2019 hatte ich, glaube ich, 2000 Nachrichten im Samten. Die habe ich auch alle persönlich beantwortet. Und es wurde jetzt wiederholt und da hat es sich gerade verdoppelt. Also ich hatte knappe 4000 Nachrichten auf WhatsApp, Messenger, E-Mail. Das war abartig. Also die Leute, die sind der Knaller, ja. Ja, dann haben wir vorm Fernsehen gesessen, haben geheult, weil immer so viele Leute geschrieben haben und so schöne Sachen geschrieben haben.
Wenn wir zum Ende hin jetzt noch kurz über dein, Achtung, Lebensdrehbuch sprechen, wenn wir in 2 Jahren noch mal quatschen, wie sieht dann dein Leben aus?
Dann habe ich mit meiner Tochter ein Haus gebaut, ein Duplex, also ein Reihenhaus, das mal so zu sagen. Das heißt, jeder von uns hat ein separates kleines Häuschen. Vielleicht habe ich einen netten Mann. Bisher ist mir noch keiner untergekommen. Also, die Amerikaner sind alle so klein. Das war jetzt der offizielle Aufruf. Ja? Vielleicht über diesen Podcast sollte jemand über 1,90 groß sein, gut aussehend, hat vielleicht Bock auf Florida. Er soll sich doch mal bewerben. Bitte nicht so jung und bitte nicht so alt. Tanzen sollte er auch können und vielleicht nicht ganz arm. Oder ist die Liste jetzt zu lang? Nein, Spaß. ja, und das Geschäft einfach so weiterlaufen wie bisher, das wäre doch toll.
Wunderbar, das ist ein toller Plan. Und ich weiß nicht, ob du dir jetzt da bewusst bist, ob du das wirklich willst, dass sich jetzt so viele dann am Ende dann melden. Ich würde das auf jeden Fall auch weiterleiten, wenn sich Leute hier melden. Und deswegen empfehle ich auch nochmal, guckt euch doch die Goodbye Deutschland-Sendung an. Da seht ihr Sonja dann und ihre Tochter auch in Action durch die ganzen Hochs und Tiefs der Auswanderung, was wirklich auch, was du gesagt hast, einen total authentischen Einblick einfach gibt in das Leben eines oder einer Auswanderin und ihrer Familie.
Ja.
Sonja, ich danke dir herzlich für dieses spannende Gespräch, wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns dann in 2 Jahren wiederhören.
Also ich hoffe, dass ich dich dann vorher auch mal zu Gesicht bekomme. Bisher habe ich ja immer nur die Podcasts, ja. Vielleicht macht mal jemand einen Podcast mit dir, wie du auf die Idee kommst, so etwas ins Leben zu rufen. Ich finde es großartig und vielen Dank für die Möglichkeit.
Das war das Gespräch mit Sonja Boss, die in der Krise ihres Lebens das neue Glück im Ausland gefunden hat. Wenn du mehr über sie und ihr Business in Cape Coral erfahren möchtest, den Link zur Webseite und wie gesagt auch zur Goodbye Deutschland Folge, in der Sonja zu sehen ist, findest du in den Shownotes des Podcasts. Und an alle Single-Männer, die Sonja kennenlernen wollen, die können sich auch bei mir melden über die Webseite der auswandererpodcast.de. Ich leite das dann natürlich an Sonja weiter. Das war's also schon für diese Woche. Nächste Woche reisen wir dann gemeinsam nach Irland. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dann, ciao.